Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom Freitag, 3. Mai 2024. Ich, Dominik Feusi, sitze in Bern und in der Ostschweiz ist der Stefan Milius am Mikrofon. Hoi Stefan.
Hoi Dominik.
Ja, schön wieder mal mit dir das zu machen. Ich sitze hier mit einer Krawatte, aber über das reden wir ein bisschen später. Zuerst gehen wir zu den ersten Umfragen für die Abstimmungen am 9. Juni. Es gibt ja so hier in Bern, einmal bei uns Politjournalisten, wir sind so ein bisschen Umfragefetischisten. Wenn da etwas rauskommt, dann machen wir, das ist ein riesen Thema. Aber es ist gleich nicht ganz uninteressant. Die beiden Gesundheitsinitiativen, die Prämienentlastungsinitiative von der SP und die Kostenbremsinitiative von der Mitte, die werden ganz knapp angenommen jetzt. Prämieninitiative mit 56%, Kostenbremsinitiative mit 52%. Das ist aber so ein bisschen mehr als einen Monat vor der Abstimmung, am 9. Juni stimmen wir ab. Einfach ein bisschen wenig. Und wenn man es dann noch genau anschaut, oder, es wird jetzt immer gesagt, ja, das ist jetzt das wieder die gleiche Abstimmung wie die 13. AHV-Rente. Nein, ist es nicht. Weil insbesondere die SVPler zu wenig, also die Anhänger in dieser Umfrage ganz deutlich viel weniger sagen, dass sie da dafür sind. Es sind nur 42% und es sind, glaube ich, 61% bei der AHV-Initiative oder so. Darum, da gibt es wahrscheinlich ein normales Resultat, dass Initiativen durchgehen. Was meinst du?
Ja, also zwei Gedanken. Zum einen muss ich vielleicht zuerst wieder mal den Claude Longchamp spielen. Ich mag mich erinnern, wenn der einmal irgendwie grandios daneben gelegen ist mit seinen Umfragen, hat er immer betont, alles, was ich befrage, ist nicht eine Prognose für den Abstimmungssonntag, sondern ich sage, was heute passiert wäre, wenn heute abgestimmt worden wäre. Und nachher kann natürlich noch sehr vieles passieren. Das ist immer so ein bisschen zur Ehrrettung von irgendwelchen Umfrageinstituten. Und das Zweite, jetzt abseits von den einzelnen Resultaten, die du schon so ein bisschen angetönt hast, habe ich bei dem Blick auf diese Umfrage, ist mir einfach in den Sinn gekommen. Und das kannst du als Bundeshäusler vielleicht noch besser beurteilen als ich. Ich finde es einfach wieder wahnsinnig viel an dem 9. Juni. Ich finde es eine unglaubliche Überforderung. Von mir als Stimmbürger, ich müsste mich jetzt in die ganze Gesundheitspolitik einschaffen. Ich müsste mich in die Energieversorgung einschaffen und dann noch ein bisschen mich mit Medizin und Grundrecht befassen, um da überall den Durchblick zu haben. Es ist ein wahnsinniges Paket, ohne dass ich die direkte Demokratie grundsätzlich kritisiere. Aber findest du nicht auch ein bisschen viel?
Mal, das ist es natürlich. Und das ist ein bisschen das Wesen davon, dass man dann ja als Bürger, der das eben dann nicht machen kann, hat man zwei Varianten. Man hört auf Befürworter oder auf Gegner. Oder man hört auf die Journalisten. Alles drei riskante Angelegenheiten, oder?
Ja, und wenn du nur würdest, einfach da die Kurztitel von Initiativen nehmen, die Initiativen haben ja meistens sehr sperrige bürokratische Titel und dann werden sie so abgekürzt. Und wenn du jetzt irgendwie einem Nicht-Schweizer würdest sagen, du, würdest du eine Prämienentlastungsinitiative und eine Kostenbremseinitiative befürworten? Ich glaube, kein Mensch würde Nein sagen, weil selbstverständlich, wenn man Kostenbremse und Prämien entlastet, also Prämienzahler entlastet, und dann musst du eben wieder tiefer graben, ist es denn wirklich so und ist es realistisch und so weiter. Ich finde das ein rechter Haselupf, schon gar nicht zu reden von der Freiheitsinitiative, das ist ja der sechste Titel ever, wo es eigentlich letztlich um eine Impfpflicht oder um Eingriff in den Körper geht, ist auch sehr verwirrlich für den normalen Stimmbürger.
Ja, die SEB-Initiative, die hat es aber schwer. Da sind 70% sagen Nein dazu. Dort geht es wirklich darum, dass der Staat nicht irgendwie verfügen kann, irgendwie zum Beispiel eben eine Impfung oder so, einen Eingriff in körperliche Unversehrtheit. Und dass, falls jemand das nicht will, darf er keinen Nachteil erleiden. Ich finde, das wär wichtig, dass man eine Debatte über das führen würde. Es ist, der Text finde ich ein bisschen sehr radikal. Oder man hat vielleicht bei den Initianten ein bisschen vergessen, die Initiative wird ja nicht unbedingt gemacht für den Abstimmungssonntag, sondern für den ganzen Weg vorher. Und darum musst du vielleicht probieren, bevor der Abstimmungssonntag kommt, dass es einen Gegenvorschlag gibt, dass es irgendwelche Motionen gibt, die das auf anderem Weg einbringen irgendwo. Und da hat es wahrscheinlich den Initianten gefehlt. Das ist eine radikale, also radikale, einfach eine klare, radikal ist das falsche Wort, eine klare Initiative mit einem klaren Text, auch wahrscheinlich von diesen vier Sachen das Verständlichste, oder? Aber das schreckt dann auch viele Leute ab.
Es ist eine schwierige Geschichte. Also zur Transparenz, ich habe vor einiger Zeit so eine lose Anfrage bekommen, ob ich allenfalls würde in die Arena kommen zu dieser Initiative, also okay, auf der Befürworterseite, weil ich aufgefallen bin mit meinen impfkritischen, massnahmenkritischen Text. Und ich habe mir das kurz überlegt und musste sagen, nein. Erstens einmal mag ich eigentlich nicht den Abend mit dem Sandro Bartz verbringen. Das ist mal so ein Grund, wobei ich weiss gar nicht, ob er den moderiert oder nicht. Und das andere ist tatsächlich, ich finde, die Initiative hat sehr grundsätzliche Ansprüche, wo man wirklich sollte ernsthaft darüber reden, wie du auch sagst. Aber ich habe eine riesen Angst gehabt, ich hocke dort drin oder stand dort drin und es kommt einfach das Übliche, das ist alles Schwurbler, das sind Verschwörungstheorien, das ist Angst machen. Wenn man wirklich sachlich könnte darüber reden, wäre ich immer dabei, gibt dafür und wieder, aber ich glaube einfach, dass das nicht passiert und ich sehe jetzt schon, ist jetzt glaube ich gerade Gegenkampagne angeholt, jetzt heute oder dieser Tage.
Genau,
das geht schon so, ja, und es geht so ein bisschen in die Richtung, das sind alles so dumpfe Ängste, die da regieren etc. Dabei glaube ich, man könnte wirklich darüber reden, soll der Staat können mit irgendetwas drohen, damit er dann kann irgendwie dir etwas reinlassen oder nicht. Ich finde, das sind ernsthafte Fragen, die man in einer liberalen Demokratie sollte können stellen.
Ja, und ich glaube auch, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Der Staat sollte nicht alles können machen. Das ist ganz einfach als Liberaler. Und dann müssen wir darüber reden, wo ist die Grenze, wie müssen wir das definieren, wer tut es beurteilen, vielleicht gibt es eine zweite Instanz oder so. Und wir hatten den Fall im Baselbiet. Ich weiss auch noch, dass es im Kanton Schweiz auch so einen Fall gab, oder? Wo ein älteres Paar getrennt war. Und wo der Vater, also die Kinder sind bei der Mutter gewesen, und der Vater hat das Gefühl gehabt, man muss die Kinder jetzt impfen gegen Masern. Und die Mutter hat das Gefühl gehabt, nein. Und die KESB hat dann verfügt, dass man es so machen soll. Und das Bundesgericht hat es sogar geschützt, oder? Also theoretisch hat man dann müssen irgendwie die Kinder mit der Polizei holen, ins Spital fahren, den Impfstoff reinlassen und wieder zurück. Und man hat es dann nicht gemacht, dass also die KESB hat dann argumentiert, weil es irgendwie zu viel Aufwand gewesen wäre oder so irgendwie. Ich habe die Formulierung nicht mehr ganz im Kopf. Also man hat dann wegen praktischen Umsetzungsgründen gesagt, man macht das nicht, Gott sei Dank. Weil am Schluss muss der Staat eben vielleicht leben, der freiheitliche Staat, dass nicht alles so läuft, wie das BHG genau will, oder? Das ist einfach ein Teil von dieser offenen Gesellschaft. Und die Debatte müsste man führen. Die ist im Moment irgendwie nicht möglich. Ich komme nicht recht raus, warum.
Es wäre sehr schwierig, oder es wird sehr schwierig, eben ich habe auch keine Lust, um dann generell als Impfgegner dargestellt zu werden.
Genau.
Ist immer sehr zum Unwillen von einigen von meinen Lesern, die da härtere Linien verfolgen, sage ich immer, ich bin ein wahnsinniger Anhänger vom Impfkonzept, von der grandiosen Idee, einen Erreger mit dem eigenen Erreger zu schlagen. Ich bin sowieso sehr Schulmedizin zugewandt. Und dann wirst du einfach in eine Schublade geschmissen, das Grau, das Schwarz-Weiß, das da herrscht in diesen politischen Fragen, das ist furchtbar und das macht jede Diskussion wirklich kaputt, dass du dann immer gerade einfach schubladisiert wirst, du gehörst zu dem Lager, du zu dem, dann rede ich gar nicht erst mit dir.
Mhm. Beim Stromversorgungsgesetz sieht es gut aus für den Albert Rösti. Eben, wie du gesagt hast, wenn letzte Woche oder 12. bis 25. April abgestimmt worden wäre, dann hat man nämlich befragt, hätte 75% von der Bevölkerung hätte Ja gesagt. Das ist komfortabel. Bei Behördenvorlagen gibt es manchmal eine Erosion, aber die ist nicht mehr so wahnsinnig gross. Offenbar auch da, es sind alle für erneuerbare Energie. Ich bin aber sicher, wenn dann das Windrädli direkt vor das Häusli von diesen befragten 75% kommt, dann sieht es wieder anders aus. Das denke ich schon. Und du?
Ja, das ist natürlich so. Ich habe letztes Jahr mal über einen Artikel, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, ist in der NZZ sogar gewesen, darüber geschrieben, wo jemand gefunden hat, die St. Florians-Politik etc. Auf der anderen Seite finde ich es auch relativ charmant, dass man auf ziemlich tiefe Ebene eben die Möglichkeit haben, um etwas noch stoppen. Aber selbstverständlich ist es so, dass man grundsätzlich etwas nicht zugewandt ist, solange es einen nicht betrifft. Was du mir vielleicht noch kannst sagen, was in den letzten Tagen so beigeschrieben worden ist, dass die Vorlage so ein totaler SVP-Spalter ist. Ist jetzt, glaube ich, auch so, dass fast die Hälfte von der SVP-Anhänger dagegen sind, die anderen dafür, wird das hochgekocht? Oder ist das wirklich etwas, wo die SVP schon fast implodieren lässt?
Nein, das wird komplett hochgekocht. Und das Entscheidende, was in diesem Artikel immer fehlt, ist, dass es für, sagen wir, die generelle Linie von der SVP-Energiepolitik, die ja darauf abzielt, dass man die Energiestrategie überwindet und wieder eine technologieoffene, letztlich von Ideologie befreite Energiepolitik macht, die einfach dafür sorgt, dass man viel vor allem genug, aber gern noch mehr als genug, Strom zu einem anständigen, sprich tiefen, zahlbaren Preis für alle, soziale Energiepolitik, vielleicht müssen wir es so framen, hat. es ist fast egal, wie es rauskommt. Weil das Verrückte ist, und das habe ich diese Woche an einem Auftritt beim Gewerbekongress aus dem Maul von Albert Rösti himself gehört, oder, es geht darum, 6 Terawattstunden zusätzlichen Strom zu produzieren. Oder? Konkret. Und zwar rund 2 Wind, zusätzlich 2 Wasser, zusätzlich 2 Solar, zusätzlich. Aber wir brauchen, und das steht auch im Gesetz, bis 2035, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich, 45 zusätzliche Terawattstunden. Das ist also das Vielfache, oder? Und bis 2050 möglicherweise nochmal 15 mehr. Das wären dann 60 Terawattstunden. Das heisst, es geht um 10% vom Weg, wo wir eigentlich bis in rund 25 Jahren sollten wollen zurückgelegt haben. Und dann muss ich sagen, schön, dass wir abstimmen, aber nicht wahnsinnig relevant. Wir brauchen für den Rest garantiert die AKW, die die SVP will.
Der Berg hat einem ausgeboren, gratuliere.
Ja. Ungefähr wie im, es ist ja der Politik der Normalfall, come on, das ist halt so. Naja. Ja, wir müssen eine weitere Geschichte noch beschreiben. Es ist noch ein bisschen schwierig, wie man das einleiten will. Der bekannte Brian Keller, das ist ein junger Mann, der wegen Gewalt 7,5 Jahre im Gefängnis war. Und ja, dort entgegen von dem, wo man immer behauptet, glaube ich, nicht wahnsinnig sozialisiert worden ist. Und auch irgendwo durch hat man da richtig eingelocht. Also man hat dann, das Pendel ist wieder völlig in die falsche Richtung gegangen. Und er ist draußen seit letztem Herbst und hat sich jetzt, glaube ich, provozieren lassen, wenn ich den Blickartikel richtig analysiere, von einem TikToker. Und der hat dann das noch weitergetrieben, wie das TikToker so machen. Das ist, glaube ich, ihres Metier. Und er hat dann, glaube ich, eine Auseinandersetzung gegeben, zuerst mit dem Brian Keller. Dann hat der TikToker irgendwie ausgerufen, weil er ein Feierli bekommen hat, dass sein Gesicht sei sein Kapital. Ich glaube, eher sein TikTok-Konto ist sein Kapital. Und hat so ausgerufen, dass es dann wieder zu einer Schlägerei, aber nicht mit dem Brian Keller gekommen ist, weil der Brian Keller ist wieder ins Gefängnis genommen worden, aber mit möglicherweise Unterstützer von ihm und halbe Strassenschlacht mit Messer und so weiter. Ah, Madonna, wie schön ist doch die Jugend gewesen früher.
Ja, ich glaube, wir sehen zwei Sachen. Also zum einen, ich glaube, die Schweizer und die Schweizer haben die Nase ziemlich voll von dieser Geschichte. Wenn wir eine Umfrage machen, vielleicht hat es auch schon mal eine gegeben, die wahrscheinlich sagen, lasst uns mit dem Brian in Ruhe. Und das Zweite ist, die Hilflosigkeit vom Staat in so Fällen von wirklich renitenten Leuten, die sehen wir jetzt da. Also wie du schon gesagt hast, ist wahrscheinlich einiges falsch gelaufen. Justiziell ganz mit dem Mann, dass man wirklich zu Unrecht auch sehr lange isoliert hat, etc. Irgendwann hat man nicht mehr anders können als ihn rauslassen. Aber man hat genau gewusst, dass der Mann eine lebendige Zeitbombe ist. Also ich oute mich, ich bin TikTok-Nutzer, weil ich muss wissen, was meine Kinder so treiben oder sehen. Okay. Und der ist mir auch sehr früh immer eingeblendet worden. Und kurz nachdem er im Knast war, habe ich seine Statements gehört und gefunden, okay, also 2 Wochen, ich gebe dir 2 oder vielleicht 3 Wochen, bis du wieder hockst, weil da ist so eine geballte Aggression hinter dem Mikrofon gehockt, vom ersten Moment an. Und ich habe immer gedacht, wenn ich nach Jahren aus dem Knast komme, dann geniesse ich doch jetzt mal das Leben und bin einfach friedlich und freue mich, wenn niemand mehr von mir redet. Aber der hat dann gerade wieder so einen Agro-Kurs drauf gehabt. Ist eine Frage von der Zeit gewesen. Aber es hat irgendwie einfach die Handhabung gefehlt, weil man irgendwann etwas versaut hat in dem ganzen Verfahren. Und jetzt ist man dann wahrscheinlich wieder am gleichen Punkt. Also der Staat kann so Geschichten offensichtlich einfach nicht in allen Fällen befriedigend lösen.
Nein, auch da. Er kann es nicht, oder? Also die offene Gesellschaft, Böckenförder-Dilemma. Ich zitiere das so oft, dass meine Kinder mich schon hassen. Die offene Gesellschaft, der freiheitliche, säkuläre Staat, basiert auf Grundlagen, die man selber nicht schaffen kann. Entweder ist man anständig und hat man ein bisschen Common Sense und weiss ein bisschen, wie man miteinander umgeht, oder man geht halt, kann es halt nicht. Oder? Das ist schon schwierig, aber das gilt auch für den TikToker, der sich irgendwie Scorp808 nennt, wo eben sein Gesicht ist sein Kapital. Und er muss jetzt, es ist nicht nur ein Fehler, er hat offenbar das Jochbein gebrochen, er muss eine Operation machen. Ich würde sagen, wenn er rauskommt, er soll sich doch eine Krawatte anlegen. Dann wird er von allen als stilvoll, als seriös angeschaut. Und zu diesem Thema hast du vor ein paar Wochen bei uns eine Kolumne geschrieben. Und wir haben dann aufgrund von einem Wunsch von einem Leser, der darunter geschrieben hat, das müssen wir jetzt unbedingt mit dem Dominik Feusi diskutieren, weil ich bin bekennender Krawattenträger. Jetzt deine Kritik, bring sie nochmal.
Also ich habe nicht Krawatte kritisiert oder Leute, die Krawatte haben. Ich bin ein liberaler Geist, das soll jeder anlegen, was er will. Ich habe mich mehr darüber genervt, dass es wirklich immer noch Leute gibt, die das Gefühl haben, das ist ein verlässliches Symbol für Glaubwürdigkeit. Ich habe den jetzt aufgeführt, also jeder Enkeltrick betrügen oder jeder Heiratsschwindler kann eine Krawatte anlegen, ist nicht so schwierig. Und ich finde es eben auch immer so lustig, wenn zum Beispiel Banken oder andere Institutionen, die Kunden haben, wenn die von ihren Angestellten verlangen, dass sie eine Krawatte haben, weil sie wirklich das Gefühl haben, wenn ich dann an den Schalter komme, habe ich das Gefühl, da hocke ich mehr Kompetenz. Aber ich weiss ja genau, der hat das Ding nur an, weil er muss. Er will vielleicht gar nicht. Also es ist mehr in die Richtung gegangen, glaubt ihr wirklich, also ihr dürft sie auch haben, wenn ihr sie gerne habt, aber glaubt ihr denn wirklich, dass das bei mir irgendetwas auslöst, dass ich das Gefühl habe, dir traue ich jetzt eher, als wenn du jetzt einfach im Job und im Hemd wirst anhocken?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist vielleicht noch vor 30 Jahren so gewesen, oder? Könnte man noch vorstellen, aber das ist schon sehr lang nicht mehr der Fall. Ich finde heute, und es ist eben genau das Gegenteil, glaube ich, weil heute ja eigentlich fast niemand mehr muss. Ich glaube, wenn man vor Gericht geht oder so. Heute ist es einfach ein Zeichen von Stil. Und im Bundeshaus, das ist vielleicht der zweite Punkt, ist es natürlich schon so, es haben viele Leute Krawatten an, und längst nicht alle. Im Ständerat ist es aber an sich Pflicht sogar, oder? Aber dort finde ich halt schon, und das sage ich auch den Jungen im Nebelspalter, schaut, es geht wirklich ein bisschen darum, dass man sich einem Stilniveau von der anderen angleicht. Das muss aber nicht, ich finde vor allem, man soll dann verzichten auf irgendwelche langweilige schwarze, graue oder so Anzüge mit der ewigen gleichen Krawatte. Man soll dann wirklich einen eigenen Stil entwickeln, wo aber Krawatten ein Teil ist davon, auch vielleicht durchaus ein interessanter Teil. Und das hat damit ein bisschen zu tun, um den Politikern auch zu sagen, schau, übrigens, ich bin dann auf dem gleichen Niveau. Und ich habe das, ich glaube, das spielt eine Rolle. Wenn du auf einen Politiker zugehst und natürlich in Extremis, in löcherigen Jeans, unschönen Schuhe und einem ausgewaschenen T-Shirt oder einem Hoodie oder irgendwie so, oder? Das verändert letztlich die Gesprächssituation, Kommunikationssituation, das Verhältnis untereinander und nicht zum Guten, nicht zu dem, was du als Journalist willst erreichen willst. Darum muss ich sagen, also es ist nicht so, dass ich immer mit Krawatte rumlaufe, aber wenn ich ins Bundeshaus gehe, habe ich auch nicht immer so gemacht, aber ich habe es wirklich so in den letzten 2-3 Jahren gemerkt, es bringt etwas, es ist gut mit den allermeisten Leuten. Und ein letzter Punkt noch, ich finde auch, wir Journalisten, wir sollten auch zeigen, dass unser Beruf etwas Schönes ist und etwas Gutes ist. Und darum kann man nicht einfach so schludrig rumlaufen, weil dann, oder also auch so depressionsmässig, also weißt du, so den Mundwinkel noch ab, so wie wenn sie die ganze Zeit würden leiden an dieser Welt und so. Come on, es ist ein schöner Beruf, den wir haben. Und besonders am Bundeshaus ist es auch ein Privileg, das können zu machen. Es ist unglaublich spannend. Und das ein bisschen zeigen, das finde ich gut.
Gut, ja, Journalisten sind jetzt wirklich gerade am anderen extremen Ende der Kleidungskala. Das gebe ich zu. Da habe ich auch schon einiges gesehen. Und den Punkt finde ich schön, wo du sagst, quasi fast schon wie Schuluniformen, so eine Sozialisierung untereinander. Und was auch stimmt, da hast du recht, wenn es immer weniger Leute haben und mühen, dann wird es wieder cool. Das ist wie mit den Tattoos. Heute ist ja cool, wenn du keins hast, weil fängst jeder Versicherungsvertreter Tattoos hat. Ich habe einfach ein bisschen ein Trauma. Die letzte Krawatte habe ich angekauft vor etwa 24 Jahren bei der Taufe von meinem Götti-Bub. Da habe ich am Morgen gefunden, heute muss ich das ausnahmsweise. Und dann habe ich am Sonntagmorgen um 7:30 meinen Nachbarn rausschälen, weil ich nicht gewusst habe, wie man eine Krawatte bindet. Und wahrscheinlich hat es dort YouTube noch nicht gegeben und ich habe kein Tutorial können schauen. Also mein Trauma und das von meinem Nachbarn. Aber bitte, legt an, wenn ihr wollt. So war es nicht gemeint gewesen.
Aber du hast also eine Krawatte irgendwo in den Tiefen deiner Schränke.
Ich habe 3-4 Krawatte, ist alle auch eher verhaltensauffällig. Eine irgendwie mit einem Saxophonspieler drauf. Aber ich weiss nicht, wie die in meinem Besitzgarten ist. Ich weiss es nicht. Aber weißt du was, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich lege sie an. Ich verspreche es.
Super, das ist gut. Da freue ich mich jetzt schon drauf und ich zeige dir, wie der Krawattenknopf geht. Gut, jetzt müssen wir noch eine Geschichte noch nehmen. Die ist eigentlich nicht überraschend. Wir haben ja schon ein paar Mal auch beim Nebelspalter über die Uni Lausanne geschrieben. Das ist die radikalste, linkste, grünste. Und was jetzt so die Strukturen angeht, weil man so einen komischen zusätzlichen Zukunfts- oder Progressionsrat oder so geschaffen hat. Auch die absurdeste Uni. Und es ist jetzt die erste Uni, wo pro-palästinensischen Studierenden besetzt worden ist. Im Unigebäude hängen Palästinenser Flaggen und man tut jetzt Solidarität weg Gaza und man hockt Sack dort am Boden. Früher hat man dem Sit-in gesagt, oder? Also das ist alles super, es geht schön, man sieht sich, man tut zusammen schwätzen, man tut mit dem Handy spielen, vielleicht TikTok schauen, irgendwie Brian oder whatever. Ja, richtig ein bisschen Woodstock-Stimmung am Genfersee, ist doch grossartig.
Ja, es ist auch vor allem grossartig für die betroffenen Steuerzahler, die wissen, dass der, an der Uni genau das passiert, was dort passieren sollte, nämlich Wissensvermittlung und Argumentenaustausch und gegenseitige Befruchtung. Es ist auch unglaublich peinlich, wie so Zeug immer von den USA irgendwie dann mit ein bisschen Verzögerung zu uns überschwebt. Und ich weiss auch gar nicht, wieso sich das an den Unis immer so manifestiert. Also das nährt wieder das Vorurteil, dass die dort nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Sie wehren sich immer die Studenten gegen das Vorurteil, aber wenn du hörst, dass die einfach in einer Blockade ein bisschen rumhocken können, kann es nicht zu stressig sein. Also man macht sich mit dem vielleicht einfach auch keinen Gefallen als Berufsstand der Studierenden mit so Aktionen.
Überhaupt nicht. Und ich meine, so viel ich das checke mit dem neuen Frühlingssemester und Herbstsemester, das ist so ein bisschen schwierig für einen alten weisen Mann, der noch richtiges Wintersemester oder Sommersemester kennt, habe ich das Gefühl, es sind, glaube ich, jetzt dann nämlich bald Prüfungen. Also ich bin fast überzeugt, die Besetzung, die wird sich spätestens dann auflösen, wenn auch die Soziologen, die Ethnologen und Genderforscher irgendwie müssen auf eine Prüfung anfangen. Dann müssen sie nämlich, das ist nämlich noch blöd, am Boden hocken und eine Zusammenfassung schreiben oder so, oder?
Ja, und ich denke auch, ich setze eine gewisse Grundintelligenz bei Leuten voraus, die einen akademischen Weg einschlagen. Das ist vielleicht schon der erste Fehler. Aber das andere, wo ich mich ganz nüchtern frage, haben denn die paar Nasen zu hören, wirklich das Gefühl, dass sie die Außenpolitik beeinflussen, indem sie irgendwo in der Halle von der Uni Lausanne zusammensitzen? Ich meine, so naiv kann doch niemand sein. Also, es ist eine reine Symbolpolitik, wo man beweisen will, dass man auf den, und jetzt sind es grosse Anführungszeichen, wo ich da ins Nichts rausmache, der richtige Weg, auf dem richtigen Weg ist oder was auch immer. Aber sie müssen doch merken, dass das nichts bringt.
Ja, da müsste ich eben vielleicht studieren, um das zu merken. Natürlich, es tut einfach gut, oder, wenn man es gut. Und was auch gut tut, das ist, und das ist die Empfehlung, geht doch einfach heim schlafen, statt hier besetzen. Und wenn ihr noch kein gutes Bett habt, dann geht in einer von 12 Schlafwohl-Filialen vorbei und dort findet ihr ein wunderbares Bett. Und dann könnt ihr ganz bequem liegen und an Gaza denken und Solidarität spüren, umrufen und das geniessen. Und wer das interessiert, der hört jetzt auf den Hinweis.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, und wenn ihr dann gut geschlafen habt, dann sind ihr ready, um eine Krawatte anzulegen, an die Uni zu gehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Oder dann kommt es gut. Ja, Stefan, noch ein letzter Gedanke zum Wochenende. Wird es eigentlich schön Wetter in der Ostschweiz?
Ich bin notorisch berühmt dafür, dass ich nie eine Ahnung habe, wie es morgen wird. Ich schaue nie Wetterprognose. Ich habe keinen blassen Schimmer, bis ich aufstehe. Ich bin da ganz, ganz unzuverlässig. Und Meteor schaue ich auch nicht. Also die Leser von meiner Kolumne wissen auch, wieso nicht.
Ja, gut. Dann schauen alle anderen. Ich wünsche allen dir und allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht gerade demonstrieren in der Uni Lausanne, wünsche ich ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Am Montag hören wir uns wieder auf dem gleichen Kanal und zur gleichen Zeit. Und denken daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.